Gut ein Drittel Deutschlands besteht aus Wald und darin stehen geschätzt etwa 90 Milliarden Bäume. 90 Milliarden. Uns Deutschen wird ja unterstellt, dass wir eine besondere Liebe zum Wald haben. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an diese massiven Waldbrände vor 3 Jahren im Sommer 2022. Damals hat in Deutschland so viel Wald gebrannt wie nie zuvor. Und dabei sind 4000 Fußballfelder Wald vernichtet worden. Der menschengemachte Klimawandel ist dafür ein entscheidender Faktor. Während wir in der vergangenen Woche über Wirtschaft und Klimaschutz gesprochen haben, geht es also diese Woche um den Wert der Natur oder konkreter den Wert des Waldes. Schauen wir also, dass wir neben den Bäumen auch den Wald sehen. Ich bin Christian Boller, ziemlich gern im Wald unterwegs und ich grüße euch.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der intakte Wald ist Lebensraum, Kühlsystem, Rohstoffquelle und Erholungsort. Doch vielen deutschen Wäldern geht's ziemlich schlecht. Viele Bäume sind krank, weil es in vielen Regionen zu heiß und zu trocken ist. Und deshalb sind sie auch anfälliger für Insekten wie den Borkenkäfer. Laut der jüngsten Bundeswaldinventur hat der deutsche Wald in den vergangenen Jahren erstmals mehr CO2 abgegeben als gespeichert. Der Wert des Waldes ist ziemlich schwer zu ermitteln. Schaut man auf den reinen Marktwert, dann wird dieser Wert auf ungefähr 400 Milliarden Euro geschätzt. Das gesamte Holz der deutschen Wälder würde ungefähr 1 Billiarde Euro bringen. 1 Billiarde. Wesentlich schwieriger zu beziffern sind Dinge wie Erholungswert, Artenvielfalt oder auch die Kühlung im Sommer. Wenn das alles zusammen angemessen entlohnt würde, wäre das ein wesentlicher Schritt zur Erhaltung und zur Klimawandelanpassung der Wälder. Das meint zumindest Jürgen Bauhus. Er ist Professor für Waldbau an der Universität Freiburg und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Waldpolitik. Er gilt unter seinen Kolleginnen und Kollegen als Koryphäe in der europäischen Forstwirtschaft und ich freue mich, mit ihm über die Vermessung des Waldes sprechen zu dürfen und sage guten Tag und herzlich willkommen im Brand 1 Podcast, Herr Bauhus.
Hallo Herr Bollert, schön mit Ihnen zu sprechen.
Die aktuelle Ausgabe der Brand 1 beschäftigt sich ja mit dem Wert der Natur. Ist es denn überhaupt eine gute Idee, den Wert des Waldes zu bestimmen?
Ja, das ist eine Frage, die man sich wirklich stellen kann und sollte. Da gibt es natürlich unterschiedliche Motivationen für. Zum einen, damit wir auch die anderen wirklich wichtigen Leistungen des Waldes sehen und auch das in Relation setzen können zu einem relativ einfach zu berechnenden ökonomischen Wert, um eben zu zeigen, dass diese anderen Leistungen auch sehr wertvoll sind. Und eine andere mögliche Funktion dieser Berechnung ist natürlich auch, dass man damit eine Grundlage schafft, um zum Beispiel Waldbesitzende dafür zu honorieren, dass sie diese anderen Leistungen des Waldes für die Gesellschaft zur Verfügung stellen.
Was ist denn Ihre Motivation, das zu messen?
Ja, ich würde sagen beides, also die beiden genannten. Zum einen, um die Wertschätzung für diese anderen Leistungen zu verbessern, aber eben auch, um eben Instrumente zu entwickeln, damit wir Waldbesitzende dafür honorieren können. Denn wenn man sie dafür nicht honoriert, dann stellt man diese anderen Leistungen natürlich auch in den Schatten der ökonomischen Leistungen. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass Wälder vor allen Dingen für die Erstgenannte bewirtschaftet werden.
Was ist denn da aus Ihrer Sicht zu honorieren?
Also die Leistung der Wälder ist insbesondere neben der ökonomischen Leistung, der Bereitstellung der Rohstoffe, sehr wichtig für die Klimaschutzleistung. Sie hatten das in Ihrer Anmoderation auch genannt. Nicht nur der lokale Klimaschutz, also dass wir zum Beispiel, wenn es im Sommer in den Städten so heiß wird, in den Wald flüchten können, wo es deutlich kühler ist, sondern eben auch die Klimaschutzleistung zum globalen Klima, zur Abmilderung der globalen Erderwärmung, dadurch, dass atmosphärisches CO2 zum Beispiel in der Biomasse der Bäume oder in den Böden der Wälder gebunden wird. Ebenso ist auch der Schutz der Biodiversität super wichtig, denn die Wälder sind hier in Deutschland der wichtigste Hort der Biodiversität. Da kommen die meisten Arten vor. Hier haben wir noch die naturnahsten Ökosysteme im Vergleich zum Beispiel zur Landwirtschaft oder den Siedlungsflächen. Und dieser Schutz der Biodiversität, der ist natürlich auch unbezahlbar.
Das heißt, wenn man Ihnen so zuhört, es reicht nicht bei der Berechnung, alle Bäume zusammenzuzählen, um dann einen Wert für den Wald zu bekommen.
Nein, das würde im Prinzip die Leistung des Waldes nur zu einem geringen Bruchteil abbilden. Zu den Funktionen, die ich gerade genannt habe, Klimaschutzleistung oder Biodiversitätsschutz, da gehören natürlich noch viele weitere Leistungen dazu, die wir auch regelmäßig in Anspruch nehmen. Zum Beispiel die Erholungsleistung, ja, dass wir uns in den Wäldern wohlfühlen und auch regenerieren können. Dazu gehört auch die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser. Häufig kann das auch die reine Schutzfunktion des Waldes sein, zum Beispiel um Infrastruktur zu schützen vor Steinschlag oder Bodenerosion. Also es sind ganz, ganz vielfältige Funktionen, die alle vom Wald wahrgenommen werden.
Die aber wahrscheinlich dann doch wieder auch schwer zu messen sind, ne? Also Erholung zum Beispiel, ich kenne jetzt keine gute Einheit dafür.
Nee, die gibt es auch nicht. Und da gibt es verschiedene Ansätze, alle mit ihren Vor- und Nachteilen. Bei der Erholungsfunktion kann man zum Beispiel Befragungen nutzen. Ja, dass man also Besucher, die in den Wald gehen oder die man im Wald antrifft, fragt, was ihnen so ein Besuch im Wald wert wäre, was sie da bereit wären zu bezahlen. Das hat natürlich immer den Haken, dass die Leute dann gerne einen zu hohen Wert angeben. Oder man kann ausrechnen, was die Leute tatsächlich ausgeben, um in den Wald zu kommen. Also wie viele Kilometer sie fahren, zum Beispiel mit ihrem Auto, um in einem schönen Waldstück spazieren zu gehen. Oder man überlegt, was die Alternativkosten wären, wenn der Wald nicht da wäre, was Leute dann für eine vergleichbare Erholungsleistung ausgeben können. Aber das sind nur ein paar, da gibt es noch viele weitere Methoden. Aber es gibt nicht eine Standardmethode, die da einen Standardwert liefert.
Auf ein paar Aspekte werden wir natürlich in diesem Gespräch später noch ein bisschen tiefer eingehen. Sie haben auch das Thema Klimawandel schon angesprochen. Und der Wald hat ja auch lange so ein bisschen als wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel gegolten. Man hat sich da viel versprochen. Sie sagen aber, naja, Moment, ganz so einfach ist es auch wiederum nicht.
Nein, es ist wirklich nicht so einfach. Also der Wald hat in den letzten Jahrzehnten eigentlich eine sehr wichtige Rolle gespielt. Insbesondere in Deutschland hat er einen substanziellen Teil der Emissionen von Treibhausgasen reduziert für unsere nationale Bilanz. Das nimmt im Moment ab und die Gefahr besteht natürlich, dass das in Zukunft auch ähnliche Rückschläge erleiden kann, wie wir das in den letzten 5 Jahren der vergangenen Periode der Bundeswaldinventur gesehen haben, also von 2017 bis 2022, wo zum ersten Mal der Wald mehr CO2 freigesetzt hat, als aufgenommen hat.
Der Forstwissenschaftler und Professor für Waldbau Jürgen Bauhus im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen in dieser Folge noch eingehender darüber, wie man den Wert des Waldes berechnen kann und beispielsweise aber auch ganz konkret von den einzelnen Bäumen. Und ich habe es schon angesprochen, der Wert der Natur insgesamt ist auch der Schwerpunkt in der Brand 1 im aktuellen Magazin. Jens Bergmann blickt für euch mal ins Heft.
Hallo, mein Name ist Jens Bergmann. Ich bin stellvertretender Chefredakteur von Brand 1. In unserem neuen Heft geht es um den Wert der Natur und um Menschen, die ihn genau berechnen wollen. Forscher, Förster, Landwirte und Ökobanker. Dabei hilft ihnen unter anderem moderne Satellitentechnik, mit der sich die Artenvielfalt an jedem Ort auf der Welt in Windeseile messen lässt. Außerdem stellen wir eine Treefluencerin vor, die Stadtbäumen eine Stimme gibt. Und wir haben Unternehmen besucht, die schon heute mit statt gegen die Natur wirtschaften. Besonders faszinierend fand ich Einblicke in die Parfümindustrie, die versucht, grüner zu werden. Dort zaubert man mittlerweile aus Gemüseabfällen, wie zum Beispiel Blumenkohl, teure Düfte. Mal schauen, ob das bei mir in der Küche auch funktioniert. Diese und viele weitere spannende Storys stehen im neuen Brand 1 Heft.
Herr Bauhus, dann zoomen wir doch mal vom Wald tatsächlich auf die einzelnen Bäume oder korrekter vielleicht noch auf die Baumarten. Das Sterben der Fichten haben ja vermutlich viele unserer Hörerinnen und Hörer auch schon mitbekommen. Der Harz ist dafür ein gutes Beispiel. Aber auch Tannen und Buchen geht's nicht so richtig gut, ne?
Ja, also in den vergangenen 7, 8 Jahren haben viele Baumarten gelitten. Und es gibt eigentlich kaum eine Baumart, die unter diesen extrem trockenen und heißen Bedingungen ja vital geblieben ist. Wir sehen das auch bei Baumarten, von denen wir bisher gedacht haben, dass sie auch wirklich ganz gut an den Klimawandel angepasst sind. Also zum Beispiel den Eichenarten. Und diese Schäden, die wir sehen an den Baumarten, die sind sehr groß, insbesondere in den tieferen Lagen. wo wir eben sehr heiße Temperaturen erlebt haben in dieser Trockenperiode, eben in Kombination mit dieser Dürre. Also es gibt insgesamt relativ wenig wirklich vitale und gesunde Bäume in unseren Wäldern, unabhängig von den Baumarten. Und bei den Baumarten sind natürlich einige besonders betroffen. Sie haben die Fichte genannt, wo wir großflächiges Absterben von Fichtenwäldern gesehen haben. Sie hatten den Harz genannt. Die Bilder sind um die Welt gegangen. Aber man hat es auch in vielen anderen Regionen in Deutschland gesehen. Im Sauerland, im Siegerland, im Westerwald, im Thüringer Wald. Nur einige Bundesländer sind da bisher glimpflich davon gekommen. Insbesondere Bayern und Baden-Württemberg, wo wir nicht diese erheblichen Reduktionen der Holzvorräte gesehen haben. Aber es gibt auch andere Baumarten, die sehr stark leiden, zum Beispiel die Esche. Das ist nicht ursächlich mit dem Klimawandel direkt verbunden, sondern eher mit dem globalen Wandel, weil hier ein Pilz eingeschleppt worden ist, der die Esche befällt und droht im Prinzip zum Aussterben dieser Art beizutragen, wenn sich hier nicht noch Resistenzen gegenüber diesem Pilz entwickeln sollten. Und wir sehen auch in einigen Regionen Deutschlands große Schäden in der Kiefer, die auch leidet unter dieser Kombination von Trockenheit und Hitze, die sie so schwächt, dass sie auch von einem Pilz, Diplodia, sehr stark befallen wird, sodass wir also eine sehr hohe Sterblichkeitsrate unter Kiefern hier zum Beispiel im Rheintal sehen. In Norddeutschland, Nordwest- und Nordostdeutschland ist das noch nicht in dem Maße angekommen.
Jetzt haben Sie einige Probleme angesprochen, aber gibt es denn auch Lösungen? Also man hört immer wieder, der Wald muss umgebaut werden, aber das geht natürlich nicht so schnell, ne?
Das geht nicht so schnell. Also wir sehen, dass der Wald diverser wird. Das ist eine gute Botschaft. Wir sehen deutlich mehr Laubbäume in der Verjüngung, als wir das in dem Hauptbestand, also in den alten Bäumen sehen, wo wir im Prinzip noch einen Überhang oder fast Gleichstand jetzt von Nadelhölzern und Laubhölzern haben. In der Verjüngung sieht das schon ganz anders aus. Da machen die Laubhölzer schon 3/4 der Fläche aus. Aber das dauert natürlich, bis das in dem Gesamtwald ankommt, weil wir es mit einem sehr trägen System zu tun haben. Und deswegen müssen wir natürlich, wenn wir jetzt an die Zukunft denken, jede Gelegenheit nutzen, um den Wald diverser zu machen. Also zum Beispiel die Schadflächen, die jetzt entstanden sind durch das massive Absterben der Fichten, dass wir die nutzen, um an deren Stelle jetzt diverse Wälder aufzubauen mit Baumarten, die auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, an das zukünftige Klima gut angepasst zu sein.
Das heißt, ich nehme jetzt mal eine Floskel, da ist die Krise auch eine Chance.
In dem Falle ja. Ja, ich meine, für die Waldbesitzenden war das natürlich eine Katastrophe, weil sie im Prinzip in großem Umfang ihr Kapital verloren haben und dieses Holz im Prinzip zu sehr, sehr niedrigen Preisen verkaufen mussten. Die haben also quasi in dieser Situation ihr Sparbuch verbrannt bekommen. Aber jetzt im Nachgang sollten wir natürlich auch die Waldbesitzenden dahingehend unterstützen, dass sie die Wälder so aufbauen, dass sie mit einer größeren Wahrscheinlichkeit diese eingangs angesprochene Palette der Ökosystemleistungen in Zukunft bereitstellen können.
Stichwort Kapital. Auf dem Markt ist es ja auch tatsächlich so, dass nicht jeder Baum gleich viel wert ist, ne?
Forstbetriebe haben bisher mit Fichten ein besseres Betriebsergebnis erzielen können, deutlich besser als mit Buchen. Wenn Sie so eine Fichte neben einem Buche stellen, dann sehen Sie, dass so eine Fichte einen viel höheren Anteil an Stammholz produziert, das eben sägefähig ist und dann zu Brettern, Balken etc. verarbeitet werden kann. Und deswegen haben Sie also viele Forstbetriebe auch eben hauptsächlich mit Fichten oder anderen Nadelbäumen gewirtschaftet, weil sie eben mit Buchen häufig nur rote Zahlen schreiben konnten.
Ist also da in diesem Markt auch ein Umdenken nötig?
Ist es wirklich, denn wie ich auch gerade sagte, der Wald der Zukunft ist deutlich reicher an Laubbäumen und wird weniger Nadelbäume aufweisen. Das heißt, wir müssen eben auch hier Produkte entwickeln aus Laubholz, die eine höhere Wertschöpfung bieten, als das bisher der Fall ist. Und wir müssen auch in der Lage sein, diese Verwendung, die wir jetzt für Nadelholz haben, vor allen Dingen auch im Baubereich, durch Produkte aus Laubbäumen zu ersetzen. Denn nur so können wir dieses Holz auch besser nutzen, also eben in langfristigen Produkten, in denen dann der Kohlenstoff, der in dem Holz gespeichert ist, auch langfristig dem Kreislauf entzogen ist und nicht so schnell wieder in die Atmosphäre zurück entweicht, wie das zum Beispiel passiert, wenn wir das Holz nur als Brennholz benutzen. Ja, wo also quasi ein Jahr oder zwei Jahre nach der Ernte das Holz oder der Kohlenstoff aus dem Holz dann wieder in der Atmosphäre landet. Davon müssen wir wegkommen. Und im Moment ist es so, dass im Durchschnitt Nadelholz eine dreimal so lange durchschnittliche Lebensdauer hat wie Laubholz in unserem Wirtschaftskreislauf. Und dieses Bild müssen wir umdrehen.
Sie haben auch die Waldbesitzer angesprochen und dass, ich sag mal, die fairer entlohnt oder besser beteiligt werden müssen an dem Wert, den sie da auch schaffen. Wie stellen Sie sich das denn vor? Soll das eine Subvention sein? Soll das der Markt regeln?
Ja, von Subventionen würde ich ungern sprechen. Das wäre natürlich gut, wenn der Markt das regeln würde. Aber im Moment ist die große Nachfrage nach diesen Ökosystemleistungen ja hauptsächlich vom Staat ausgehend, der eben entsprechende Programme auflegt. Da gibt es das klimaangepasste Waldmanagement oder jetzt ein klimaangepasstes Waldmanagement Plus, wo die Waldbesitzenden dafür honoriert werden, die Wälder eben so zu bewirtschaften, dass sie auf der einen Seite eine großmögliche Anpassung bieten an den Klimawandel und gleichzeitig aber auch die Biodiversität in einem guten Maße schützen. Und dies sind ja beides auch, sagen wir mal, Commitments, die unser Staat eingegangen ist durch internationale Verpflichtungen, durch das Pariser Abkommen zum Klimaschutz, durch internationale Abkommen zum Schutz der Biodiversität. Die hat Deutschland unterzeichnet. Aber bei diesen Unterzeichnungen oder internationalen Verpflichtungen sind natürlich nicht die einzelnen Waldbesitzer gefragt worden, ob sie das auch mittragen. Also der Staat kauft sich im Prinzip jetzt den Beitrag ein, den auch die Waldbesitzenden leisten müssen, damit diese Verpflichtungen auch erfüllt werden können.
Das heißt, da muss es eigentlich Gespräche geben?
Ja, und die gibt's ja auch. Und es werden ja auch schon Programme aufgelegt. Die spannende Frage ist natürlich jetzt auch angesichts dieser multiplen Krisen, die wir haben und neuen politischen Konstellationen, die wir in der zukünftigen Regierung haben werden, ob diese Commitments und diese Programme dann auch weitergeführt werden. Das wäre für den Wald sehr wichtig und eben auch für die Waldbesitzenden sehr wichtig. Denn mit dem Klimawandel verändert sich auch wirklich die Geschäftsgrundlage für die Waldbesitzenden. Also wir verlieren die Baumarten, die wirtschaftlich attraktiv und ertragreich sind, wie zum Beispiel die Fichten. Wir haben mehr Störungen, also solche Katastrophen wie eben das flächige Absterben von Wäldern, sodass die Holzprodukte, die der Wald da liefert, nicht mehr zu guten Preisen verkauft werden können, sondern in Situationen, wo der Markt dann überflutet wird mit diesem Schadholz, fast verramscht werden müssen. Und durch diese vielen Störungen wird die planmäßige Wirtschaft des Waldes sehr stark reduziert und die Bewirtschaftung des Waldes in vielen Teilen des Landes sieht dann eher aus wie so eine Katastrophenwirtschaft, ja, also wo die Waldbesitzenden quasi nur den absterbenden Bäumen hinterherlaufen und hier mal ein bisschen ernten und da mal ein bisschen ernten und durch diese wenig kontrollierbare und wenig planbare Bewirtschaftung die Bewirtschaftungskosten enorm ansteigen. Das heißt also, alle Entwicklungen, die wir da sehen, die mit dem Klimawandel verbunden sind, führen mich dahin, dass die Wirtschaftlichkeit der Waldbewirtschaftung deutlich abnimmt. Und wenn wir es wollen als Gesellschaft, dass die Wälder auch in Zukunft aktiv bewirtschaftet werden, dann müssen wir eben auch mit den Waldbesitzenden ins Gespräch kommen, um ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Und dieses neue Geschäftsmodell könnte eben so aussehen, dass wir eben die Bereitstellung dieser Ökosystemleistungen, die wir eingangs diskutiert haben, entsprechend honorieren und die Waldbesitzenden weniger auf den Erlös aus der Holzernte angewiesen sind.
Und ich höre da so eine gewisse Skepsis raus, ob die CDU das auch möchte.
Das werden wir sehen. Also diese Programme, die da jetzt aufgelegt worden sind, die sind in grünen Ministerien aufgelegt worden, dem BMEL unter der Leitung von Özdemir. Und jetzt im BMU unter der Nochleitung von Frau Lemke. Und das ist jetzt ein Programm gewesen, zum Beispiel dieses klimaangepasste Waldmanagement, das war mit 900 Millionen Euro für 5 Jahre ausgestattet. Und das ist ein Programm, das im Prinzip schon voll ausgeschöpft ist. Ja, wo also keine zusätzlichen Waldbesitzenden im Moment mehr aufgenommen werden können, damit die Summen, die dafür jedes Jahr vorgesehen sind, auch tatsächlich jetzt noch an die Leute, die schon in den Programmen sind, ausgezahlt werden können. Das heißt, hier gibt es eigentlich sogar Bedarf für eine Ausweitung dieses Programms, weil die Waldbesitzenden da offensichtlich drauf anspringen. Und ja, da wird man jetzt, wie gesagt, sehen müssen, ob diese Programme fortgeführt werden.
Obwohl ja gleichzeitig im Klischee die Waldbesitzenden auch jetzt nicht unbedingt so fern von der Union sind.
Die Waldbesitzenden sind wahrscheinlich so divers wie die deutsche Gesellschaft. Also wir haben in Deutschland etwas unter 50% der Waldfläche in privater Hand und davon ist etwa die Hälfte in Kleinprivatwaldbesitz. Das sind also Flächen oder Betriebe mit weniger als 20 Hektar. Und dort finden Sie wirklich auch genau die Diversität von Perspektiven, politischen Einstellungen etc. Ich glaube, dieses Bild, das Sie da skizzieren, ist so das Bild von Großprivatwaldbesitzenden, möglicherweise Adligen etc., die dann möglicherweise auch, sagen wir mal, der CDU nahestehen. Aber das ist nur letztendlich auch ein überschaubarer Anteil der Waldbesitzenden in Deutschland.
Das sagt der Forstwissenschaftler Jürgen Bauhus hier im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen gleich noch weiter über den Wald. Herr Bauhus, jetzt haben wir ganz viele verschiedene Werte für den Wald skizziert, angerissen, sage ich mal. Die Frage ist ja aber auch, wie bekommen Sie das vermittelt? Also ich fürchte, nicht jede und jeder nimmt sich wie bei uns jetzt hier eine halbe Stunde Zeit, um sich mal mit dem Wert des Waldes zu beschäftigen. Wie kriegen Sie das gesellschaftlich vermittelt?
Ja, wir versuchen das natürlich auf verschiedenste Art und Weise. Wir haben zum einen das Privileg, Studierende zu haben, die sich für diese Themen interessieren und die Enthusiasmus mitbringen, um sich für diese Dinge zu engagieren und das von der Pike auf lernen wollen. Das ist natürlich sehr effektiv, aber erreicht natürlich nicht so viele. Aber letztendlich bilden wir da Multiplikatoren aus. Und mittlerweile ist es angesichts der Probleme, die wir haben, natürlich auch fast eine Routinebeschäftigung geworden für einige von uns, eben sich auch mit den Medien auseinanderzusetzen und die Kanäle zu nutzen, um auf die Lage des Waldes hinzuweisen und auch unsere Vorstellungen, wie diese Lösungen, wie mögliche Lösungen aussehen könnten, zu transportieren. Eine wichtige Grundlage dafür, dass wir hier auch entsprechende Vorschläge machen können, ist natürlich die Forschung. Da sah die Lage in der, sag mal, Vergangenheit eigentlich relativ gut aus. Aber auch hier sehen wir, dass sich die, sag mal, Möglichkeiten, größere Forschungsprojekte, und wir brauchen wirklich größere langfristige Forschungsprojekte, weil man diese Fragen nicht in 3-Jahre-Projekten beantworten kann, dass die Möglichkeiten hier eingeschränkt werden. Es gab bis vor kurzem zum Beispiel ein Forschungsprogramm bei der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe, der sogenannte Waldklimafonds. Der ist auslaufend gestellt. Der hat Mittel in der Größenordnung von 30 Millionen Euro pro Jahr bereitgestellt für die Forschung in Deutschland. Und die Einstellung dieses Forschungsprogramms, das hinterlässt ein sehr, sehr großes Loch. Und was noch tragischer ist, dass dadurch auch viele Karrieren im Prinzip abgeschnitten werden. Also junge Leute, die sich hier auch sehr gerne engagieren würden, die sehen eben, wie volatil die Forschungsförderung in diesem Bereich ist und verlassen dann auch wieder diesen Bereich, weil sie sehen, dass man da keine Karriere drauf aufbauen kann. Also hier wäre eine Kontinuität in der Forschungsförderung, auch eine andere Art der Forschungsförderung, die längerfristig ausgerichtet ist und auch darauf ausgerichtet ist, die bestehenden Kapazitäten gut zu vernetzen und mit Infrastruktur auszustatten. Das ist das, was wir bräuchten.
Das trifft ja generell, muss man sagen, eigentlich auf fast alle Forschungsthemen in Deutschland zu, ne?
Auf viele, ja.
Wenn wir jetzt mal ganz am Ende tatsächlich nochmal auf den Punkt kommen, wie denn der Wald der Zukunft aussieht, dann ja, die Frage direkt an Sie. Wie sieht der denn aus in 20, 30, 40 Jahren?
Ja, also die Fähigkeit, in die Glaskugel zu schauen, die habe ich leider auch nicht. Aber es gibt natürlich so ein paar Trends, die sich da abzeichnen. Zum einen sehen wir, dass eben sicherlich solche Störungen durch Extremwetterereignisse oder Extremwitterungen zunehmen werden. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. Das heißt auch, dass der Wald, so wie wir ihn kennen, an vielen Stellen sich sehr stark verändern wird. Über die letzten Jahrzehnte ist der Wald in Deutschland viel älter geworden. Das wird sich umkehren, weil alte Bäume eben deutlich empfindlicher sind gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels. Alte Bäume sind in der Regel große, hohe Bäume, die schneller unter Wasserstress kommen, weil sie größere Probleme haben, das Wasser aus dem Boden mit ihren Wurzeln bis in die Krone zu transportieren. Da reißen dann schnell die Wasserleitungen in den Gefäßen des Baumes ab. Dann sterben halt Kronenteile ab und Blätter werden dürr. Also die Bäume werden wieder jünger werden und vielleicht auch nicht mehr in diese Höhen wachsen. Die Wälder werden sich ändern, wie schon angedeutet. Wir werden weniger Nadelwälder haben, sondern mehr Laubwälder. Und die Wälder werden sich natürlich auch durch die Anpassungsmaßnahmen, die notwendig sind, verändern. Sie werden vor allen Dingen auch viel diverser werden. Andere Dinge sind vielleicht weniger leicht abzusehen, zum Beispiel, wie sich die Bewirtschaftung der Wälder verändern wird. Es kann durchaus sein, dass deutlich mehr Wälder extensiver bewirtschaftet werden, weil es sich kaum noch lohnt, in die Wälder zu investieren bei diesen großen Unsicherheiten. Großen Kosten auf der einen Seite und schwindende Erträge auf der anderen Seite. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Hier zum Beispiel im Oberrhein sieht man das zunehmend bei sehr ertragsschwachen Wäldern, dass Gemeinden die Bewirtschaftung auf das mögliche Minimum reduzieren. Also das, was gerade so nötig ist, zum Beispiel um Verkehrssicherungspflichten nachzukommen. Das sind alles so Trends, die sich möglicherweise fortsetzen und dazu führen, dass wir wirklich eine andere Waldlandschaft sehen werden in Zukunft. Und da kann man auch nur sagen, dass wir offen dafür sein sollten, als Gesellschaft diese Veränderungen anzunehmen. Ich glaube, es macht wenig Sinn, wenn wir uns diesen Veränderungen widersetzen. Das heißt, unter Umständen auch offen sein dafür, dass wir mit anderen Baumarten arbeiten, als mit denen, die wir in der Vergangenheit in unseren Wäldern hatten, die diese dominiert haben.
Das heißt, auch wir als Waldbesucherinnen und Waldbesucher sollten da, ich sag's mal so platt, toleranter werden, weil vielleicht nicht mehr die Eiche und die Buche da um die Ecke stehen?
Ja, letztendlich das, ja. Oder auch toleranter werden eben für diese Veränderungen in den Waldbildern, die unausweichlich sind. Wir mögen das meistens nicht so. Ja, jeder von uns hat seinen Patch, in dem er sehr gerne spazieren geht, der im Prinzip auch so als ein Eigentum der Gefühle betrachtet wird. Und wenn da auf einmal große Bäume geerntet werden oder Kahlstellen entstehen, dann wird dieser Wandel meistens nicht mit einem positiven Empfinden begleitet. Und da sollten wir uns vielleicht auch etwas lockerer machen.
Ja, und es gibt ja auch Leute, die sagen, oh Gott, hier, da liegt schon wieder Totholz rum und so kann nicht mal jemand aufräumen. Aber das ist ja für die Biodiversität wiederum auch gut.
Absolut, ne? Also auch solche Sachen, darauf sollte man sich einstellen. Da sehen wir das auch, dass dies eine Generationenfrage ist. Also junge Leute finden das eigentlich cool, wenn da viel Totholz im Wald rumliegt. Während gerade so die ältere Generation, die vielleicht auch noch mit Holzknappheit in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist und so, die finden das immer fürchterlich unaufgeräumt. Und wahrscheinlich wird es auch so Generationen vor dem Klimawandel und Generationen mit dem Klimawandel geben, die dann unterschiedliche Perspektiven auf diesen Wald entwickeln werden.
Klingt aber so, als ob Sie da durchaus optimistisch sind, dass wir da einen guten Weg finden.
Wir müssen optimistisch bleiben. Und wenn wir das nicht wären, dann würde man im Wald ja gar nichts machen. Denn alles, was wir tun, soll ja idealerweise 50, 60, 100, 150 Jahre im Prinzip fruchten oder eine Lösung für solche langen Zeiträume darstellen. Und wenn das die Herausforderung ist, dann kann man die nur mit Optimismus angehen.
Jürgen Bauhus im Brand 1 Podcast. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Den ausführlichen Brand 1 Artikel Stammkapital von Hannes M. Kneißler könnt ihr im aktuellen Heft ab Seite 78 lesen. Das Magazin zum Schwerpunktthema Der Wert der Natur gibt's online auf brand1.de oder beim Zeitungshändler oder der Zeitungshändlerin eures Vertrauens. Den Link zum Artikel und zum Heft packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes. Und wir haben es hier in den letzten Wochen auch schon immer mal wieder angekündigt. Wir wollen künftig im Podcast auch eure Geschichten hören und hörbar machen. Was habt ihr zum Beispiel in eurem Berufsleben verändert? Was macht ihr heute ganz anders? Oder was hättet ihr vielleicht auch einfach früher gern gewusst? Und in dieser Folge hört ihr die allererste Geschichte dieser neuen Reihe hier im Podcast. Und die kommt von Pia.
Hallo, mein Name ist Pia und ich bin Kommunikationsberaterin in einer PR-Agentur und seit 5 Jahren fast arbeite ich jetzt schon in einer Agentur, die ja komplett full remote ist, schon immer war und hoffentlich auch immer bleiben wird. Und dieser Karrierewechsel, sag ich jetzt mal, der Wechsel zu diesem Arbeitgeber, hat bei mir dazu geführt, dass ich mir wirklich zum ersten Mal in meinem Leben die Frage gestellt habe, Moment mal, wenn ich von überaus arbeiten kann, wie will ich denn leben eigentlich und wo will ich denn leben? Will ich in Deutschland bleiben? Ich könnte theoretisch auch ins Ausland ziehen. Und habe mir eben gefragt, wie wäre das möglich und was wünsche ich mir eigentlich für meine Zukunft jetzt, wo ich diese völlig neuen Möglichkeiten habe? Und ja, so kam eins zum anderen. Gemeinsam mit meinem Mann haben wir uns in Skandinavien umgeschaut, in Dänemark und sind letztendlich auf der schwedischen Insel Gotland gelandet. Das war ja jetzt vor 4,5 Jahren. Und das Besondere war, ich hatte gerade mal seit 6 Wochen den neuen Job bei meinem Arbeitgeber und habe mit meinem Chef gesprochen und gesagt, du pass auf, Sacha, ich kann ja jetzt theoretisch von überall aus arbeiten. Ich habe eine ganz tolle Möglichkeit, etwas, was ich ausprobieren möchte, etwas, was mir jetzt möglich ist durch diesen Job. Ich möchte gerne nach Schweden ziehen. Was sagst du? Kriegen wir das irgendwie hin? Und seine Reaktion war, du, Pia, mach einfach weiterhin so einen super Job. Von mir aus kannst du auch vom Mond aus arbeiten. Wir kriegen das hin. Und genauso war es auch. Das war wirklich der Startschuss zu einem ganz anderen Leben. Wie gesagt, auf Gotland, sehr, sehr dünn besiedelt, sehr viel Natur, neue Kultur, neue Sprache. Also eine ganz tolle Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln. Und ja, das hat mir letztendlich mein Arbeitgeber ermöglicht. Und da bin ich unglaublich dankbar für, auch 5 Jahre später noch, also mehr denn je dankbar für. Und Probleme in dem Sinne habe ich damals nicht gehabt. Es gab natürlich einige Unklarheiten, einfach weil es noch nicht so wahnsinnig weit verbreitet war. Wie macht man das jetzt eigentlich? Also von Steuern bis Arbeitsrecht und so weiter. Das ist heute deutlich einfacher, habe ich das Gefühl. Sehr, sehr viele Antworten findet man online mittlerweile. Es gibt viele spezialisierte Dienstleister rund um diese Themen. Von daher ist es, glaube ich, einfacher heute. Was hätte ich vorher gern gewusst? Wahrscheinlich sowas wie alles wird gut werden, weil es ist natürlich schon ein großer Schritt, mit einem neuen Job in ein neues Land zu gehen. Aber für mich hat es geklappt und ich bin unglaublich froh, dass diese Veränderung im Arbeitsleben dazu geführt hat, dass ich so einen großen Schritt auch im Privaten gehen konnte und mich so weiterentwickelt habe die vergangenen Jahre. Und das ist, glaube ich, eine einmalige Chance und ich kann jedem und jeder nur raten, packt die Chance beim Schopfe und traut euch, Dinge für euch auch nicht einzufordern, aber in Betracht zu ziehen und traut euch zu fragen, weil bestenfalls habt ihr einen Chef wie ein Sacha, der sagt, du, natürlich, wir kriegen das hin.
Das sagt also Pia, die uns ihre ganz persönliche Veränderungsgeschichte an digital@brand1.de geschickt hat. Und ihr könnt das auch gerne machen und hier mit dabei sein. Schickt einfach eine Sprachnachricht an digital@brand1.de und möglicherweise hören wir dann eure Geschichte hier schon in den nächsten Wochen im Podcast. Und für noch mehr Hintergründe zum Thema Wirtschaft und Klimaschutz empfehle ich euch unseren Klimapodcast Mission Energiewende. Hier geht's in der Episode Was brauchen Wirtschaft und Gesellschaft? Ebenfalls um die Frage, wie Wirtschaft so organisiert werden kann, dass sie besser für Umwelt, Klima und Menschen ist, so wie wir es beispielsweise ja auch vergangene Woche hier in diesem Podcast diskutiert haben. Auch diesen Link gibt's in den Shownotes. Und wenn euch der Brand 1 Podcast oder auch Mission Energiewende oder sogar beide gefallen, dann folgt uns doch dort, wo ihr uns gerade hört. Wenn das zum Beispiel Apple Podcasts ist, dann gebt einfach in der Suche Brand 1 oder Brand 1 Podcast ein und tippt auf Folgen. Bei Apple Podcast könnt ihr uns übrigens auch bewerten. 5 Sterne würden uns da enorm helfen, wenn euch denn gefällt, was ihr hier hört, jeden Freitag. In diesem Sinne, kommt gut in den April, geht raus in den Wald und gern bis nächste Woche.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.